Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Ausgesprochen menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheitswissen kompakt. Es ist wieder soweit, die Zeit der triefenden Nasen und tränenden Augen. Für Millionen Menschen in Deutschland werden Pflanzenpollen jedes Jahr zum nervenden Problem. Heute geht es bei Gesundheitswissen kompakt um Heuschnupfen und um Allergien im Allgemeinen. Wir plaudern also auch über Hausstaub, Tierhaare und Co. Und zwar mit Frau Dr. Grit Piel. Sie ist Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und die Allergologie ist ihr Spezialgebiet. Jeder dritte Deutsche hat irgendeine Allergie und am häufigsten sind es Heuschnupfen, Hausstaub, Tierhaarallergien oder Nahrungsmittelallergien. Haben Sie denn auch das Glück oder das Pech, eine Allergie zu haben, Frau Dr. Piel?
Nein, Gott sei Dank habe ich keine Allergie. Aber es betrifft, wie Sie schon gesagt haben, circa 20-30% aller Deutschen.
Warum entwickelt eigentlich der Körper eine Allergie?
Dazu gibt es verschiedene Theorien. Am beliebtesten ist die Hygienehypothese oder auch Kuhstalltheorie genannt. Das heißt, in den Industriestaaten haben Kinder zu wenig Kontakt zu Infektionen in der frühen Kindheit. Also man hat viel zu wenig Kontakt zu Bakterien, zu Viren oder auch zu Parasiten. Und dadurch kommt es dazu, dass das Immunsystem plötzlich Stoffe angreift, die überhaupt nicht gefährlich für den Körper sind. Deshalb weiß man, dass wenn Kinder sich besonders auch mal im Schmutz bewegen, es nicht immer ein Nachteil sein muss.
Könnte der Umgang mit Dreck ein Training für das Immunsystem sein und könnte zu viel Hygiene dafür sorgen, dass es mehr Allergien gibt?
Genau, das ist der Fall. Also Kinder, die auch mal im Dreck spielen oder auch auf einem Bauernhof aufwachsen und dort natürlich nicht immer sich die Hände waschen nach jedem Kontakt mit einem Tier oder mit Dreck, die haben deutlich doch weniger Risiken, eine Allergie oder auch ein Asthma zu entwickeln. Deshalb sollte man also das Kind auch ruhig mal im Dreck spielen lassen.
Früher haben tatsächlich auch Kinder mal eine Schaufel Sand in den Mund genommen und das war überhaupt nicht schlimm. Heute achten viele Helikoptereltern extrem auf Hygiene. Da wird in der Schnuller gleich abgekocht, wenn er mal runtergefallen ist. Und dann hat also dieser Hygienewandel tatsächlich einen Einfluss auf das Immunsystem.
Auf jeden Fall.
Was passiert denn eigentlich im Körper bei einer Allergie? Also ich habe gelesen, man muss immer mindestens zweimal mit einem Allergen in Berührung gekommen sein, um die Allergie zu entwickeln.
Also eine Allergie ist eine falsche Reaktion oder eine Überreaktion des Immunsystems. Beim Kontakt mit einem Stoff, wie zum Beispiel Pollen, kommt es bei der ersten Reaktion zur Aktivierung von Lymphozyten. Die bilden dann Antikörper, das ist in dem Fall eine Allergie, das IgE. Und beim nächsten Kontakt mit diesem Stoff kommt es dazu, dass dieses IgE sofort ausgeschüttet wird. Das heißt, dass dann eine Reaktion vom Soforttyp abläuft.
Warum macht der Körper das?
Also es ist eine Fehlreaktion des Immunsystems. Der Körper hat in Ermangelung echter Feinde, wie zum Beispiel Bakterien oder Viren, ein Abwehrsystem gegen völlig normale Stoffe aufgebaut. Und eine Ursache dafür ist zum Beispiel eben unser modernes Leben in den Industriestaaten.
Das heißt, man könnte theoretisch auf jeden Stoff der Welt allergisch reagieren.
Genau. Also die Allergene sind alles Proteine und im Prinzip kann man auf alles in unserer Umwelt eine Allergie entwickeln.
Kann die Allergie ganz plötzlich auftreten oder ist das eher ein schleichender Prozess? Also ist es immer beim zweiten Kontakt?
Nein. Also früher geht man davon aus, dass vor allem die Allergien sich im Kindesalter, das heißt also beim ersten Kontakt, eine Sensibilisierung entsteht und dann bei weiteren Kontakten dann schon die Allergien entstehen oder die Allergien ausbrechen. Jetzt weiß man, dass man auch in jedem Lebensalter und auch wenn man schon sehr lange Kontakt zu Stoffen hatte, auch später noch eine Allergie entwickeln kann. Das heißt, auch im hohen Alter kann man plötzlich noch eine Allergie entwickeln und oft kommen Patienten sagen, mit Katzen konnte ich doch immer gut und plötzlich muss ich immer niesen, wenn ich die Katze streichle. Ja, es kann auch einem 80-Jährigen passieren, dass er plötzlich eine Katzenallergie entwickelt.
Können Allergien denn vererbt werden?
Also die Allergien werden nicht direkt vererbt, aber man weiß, dass wenn ein Kind allergische Eltern hat, dann hat es schon eine größere Chance, auch selbst eine Allergie zu entwickeln. Man geht davon aus, dass wenn beide Elternteile Allergiker sind, das Kind zu 60% auch allergisch wird im Laufe seines Lebens.
Wir konzentrieren uns jetzt am Anfang mal auf den Heuschnupfen. Das ist ja so das Gängigste. Das ist also alles, was mit Blütenpollen zu tun hat. Gräser, Roggen, Birke, Hasel, Beifuß, Eiche, Pappel. Das steht ja im Prinzip auch alles im Pollenflugkalender. Aber warum gibt es denn zum Beispiel keine Sonnenblumenpollenallergie oder Rosenpollenallergie oder Tulpenpollenallergie? Davon habe ich noch nie irgendwas gehört vorher.
Herr Richard, das kommt darauf an. Es gibt durchaus auch Sonnenblumenallergien und auch Rosenallergien, aber diese sind extrem selten. Und zwar hängt es damit zusammen, dass Heuschnupfen auftritt, vor allem bei Pflanzen, die sich durch Windbestäubung fortpflanzen. Und Rosen und auch Sonnenblumen sind Blütenpflanzen, die vor allem Insekten anlocken. Und dadurch haben sie nicht so eine hohe Pollenzahl. Die werden nämlich gar nicht benötigt, weil die Bienen oder auch Schmetterlinge die Pflanzen ja direkt anfliegen und dadurch diese hohe Pollenzahl gar nicht zustande kommt. Wenn man aber jetzt auch ein Allergiker gegen Sonnenblumen ist, kommt man dann nur in Kontakt, wenn man direkt neben dieser Sonnenblume steht. Das ist ganz anders bei Birkenpollen zum Beispiel oder auch bei Roggenpollen. Eine Roggenpflanze enthält ca. 21 Millionen Pollen. Oh. Und die können auch bei günstigen Windverhältnissen 400 Kilometer weit fliegen. Dann kann man sich schon vorstellen, dass diese Pollen einfach viel besser verteilt werden und auch viel mehr Menschen erreichen und dann auch eben eine größere Zahl von Allergikern davon betroffen wird.
Und wenn ich diese Zahlen höre, dann braucht man sich ja nicht zu wundern, wenn man sehr weit weg wohnt und es sind gar keine Birken in der Nähe und trotzdem läuft die Nase.
Das ist genau der Grund.
Warum heißt denn das eigentlich Heuschnupfen? Hängt es damit zusammen, weil eben Gräser am häufigsten die Heuschnupfenauslöser sind?
Der ursprüngliche Begriff geht wirklich darauf zurück, dass früher vor allem Bauern oder auch Erntehelfer von dieser Erkrankung betroffen waren und man hat gemerkt, dass immer die Nase juckte und lief, wenn die Arbeiter mit Heu zu tun hatten, also bei der Heuernte, und daraus hat sich dieser Begriff entwickelt. Man hat früher wirklich nur Gräser, Pollenallergiker damit benannt, mit einem Heuschnupfen. Heutzutage geht man aber bei allen pollentragenden Pflanzen von diesem Begriff aus oder benennt es dann auch als Heuschnupfen.
Die typischen Symptome sind ja trockener Husten, Niesen, tränende und juckende Augen, laufende Nase, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Also manche Menschen sehen ja aus wie Zombies, anderen sieht man es kaum an. Woran liegt das, dass es so unterschiedlich ist?
Also da gibt es doch eine individuelle Empfindlichkeit und es gibt durchaus Patienten, die nur an ein, zwei Tagen mal über so allergische Symptome in der Saison klagen, und es gibt Patienten, die schon bei geringsten Pollenmengen eine unheimliche Reaktion darauf zeigen und schon mit Augen jucken, Nase laufen und so weiter zu tun haben. Das ist einfach eine individuelle Empfindlichkeit, und je nachdem, wie stark die Ausprägung ist, werden die Patienten auch den Arzt erreichen, Medikamente nehmen oder auch die Notwendigkeit sehen, eine kausale Therapie einzuleiten.
Eine kausale Therapie, was ist das?
Also wenn man nochmal von vorne beginnt, wäre es also günstig, die Allergie zu behandeln, im Ersten durch diese Allergenvermeidung. Das heißt, wir versuchen erstmal gar nicht, diesem Allergen so ausgesetzt zu sein oder es eben auch schnellstmöglich wieder loszuwerden. Zum Zweiten die symptomatische Therapie mit Medikamenten, die die Histaminausschüttung verhindern. Und das Dritte, kausale Therapie, damit meine ich eine spezifische Immuntherapie, die also dem Patienten wieder eine gewisse Toleranz des Allergens erlaubt.
Also ich habe relativ Glück, muss ich sagen. Ich habe nur gegen drei Sachen eine Allergie, also Gräser, Roggen, Birkenpollen. Es gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die das halbe Pollenmenü haben, ne? Also den Pollenflugkalender hoch und runter. Ist es da denn so, dass sie das ganze Jahr über Heuschnupfen haben?
Das ist wirklich so. Und also Sie sagen, Sie haben nur wenig, aber damit haben Sie eigentlich schon ein großes Spektrum abgefasst. Also wenn man bedenkt, dass die Frühblüher schon im Dezember anfangen, ihre Pollen zu verteilen, und die Gräser dann erst bis Juni, Juli, August haben sie eigentlich nur ein Vierteljahr frei. Das ist eigentlich nicht viel. Wenn Sie es jetzt als erträglich einstufen, dann ist das sicherlich so in Ordnung, aber es ist schon eine lange Zeit.
Hat man denn schon Heuschnupfen, wenn man ein paar Mal am Tag niesen muss?
Das kann man so nicht sagen. Da sagt man immer als Arzt, das kommt darauf an. Also wenn ich solche Symptome verspüre und gut damit zurechtkomme, dass ich einmal, zweimal am Tag ein Nasenspray benutze, dann muss man sicherlich nicht gleich zum Arzt gehen. Aber wenn diese Symptome sich doch verstärken und einen regelmäßigen Medikamentengebrauch notwendig machen, dann sollte man sich auf jeden Fall beim Facharzt vorstellen und dann wäre auch ein Allergietest mal angeraten.
Wie finden Sie dann die einzelnen Allergene heraus?
Also das Wichtigste ist das Gespräch. Ich bin auch deswegen Allergologe geworden, weil es so ein bisschen so ein Detektivspiel ist und man im Gespräch mit dem Patienten schon ziemlich genau einordnen kann, in welche Richtung es eigentlich geht. Und wenn man das dann eingeordnet hat, führt man dann einen Pricktest durch, falls man das für notwendig erachtet, und testet erstmal so ein paar Basisallergene durch. Dazu gehören auf jeden Fall die Birke, auf jeden Fall die Gräser und Beifuß. Und auch an Tierhaarallergene muss man immer denken, dass immer die Katze und der Hund dabei und auch die Hausstaubmilben. Das sind so die wichtigsten Allergene, weil das auch die wichtigsten Allergien sind, die so in Deutschland verbreitet sind. Und dann, wenn dann Symptome und Pricktestergebnis zueinander passen, ist man schon bei der Diagnose angelangt. Wenn es dann noch zu Schwierigkeiten kommt, kann man auch eine sogenannte molekulare Allergiediagnostik anschließen und würde im Blut nochmal genau nachschauen, welche IgE-Antikörper positiv sind.
Um nochmal auf den Pricktest zurückzukommen, das ist so, dass dann auf dem Unterarm, so habe ich das in Erinnerung, quasi wie eine Tabelle aufgezeichnet wird und da werden dann die verschiedenen Allergene draufgetropft und eingestochen in die Haut.
Besser hätte ich es nicht erklären können.
Und dann guck mal nach, wo bilden sich die größten Quallen, wo juckt es am meisten?
Genau, man kann einfach eine Viertelstunde abwarten und kann dann das Ergebnis schon ablesen. Und man hat auch immer eine Positivprobe, das heißt, man prickt auch Histamin. Das heißt, da muss jeder reagieren und man prickt auch Kochsalzlösung. Das heißt, da darf man nicht reagieren. Und dann hat man schon so einen gewissen Anhalt, wo sich das bewegt. Und kann dann genau ablesen, bei welchen Allergenen zumindest eine Sensibilisierung vorliegt. Das heißt noch nicht, dass ich eine Allergie habe. Das heißt, das Gespräch mit dem Patienten ist immer das Allerwichtigste.
Hat bei Ihnen denn schon jemand reagiert bei Kochsalz?
Ja, es gibt auch eine allergische Bereitschaft der Haut. Das heißt auch schon, wenn man so im Nacken mit dem Kugelschreiber so Kreuze macht. Und da gibt es schon so Hautaufwürfe, so wie eine Hautschwellung. Dann weiß man, dass der Patient schon alleine auf den Reiz dieser kleinen Lanzette so reagiert, dass man mit dem Pricktest im Prinzip nichts anfangen kann.
Sagen Sie mal, ist denn eigentlich der Pollenflugkalender noch gültig?
Grundsätzlich ist der Pollenflugkalender gültig. Wichtig ist auch, dass man sich immer informieren kann über verschiedene Apps, wie denn gerade an diesem Tag der Pollenflug auch so ist. Das ist sehr interessant für allergische Patienten. Insgesamt muss man aber sagen, dass sich die Pollenflugsaison immer weiter ausdehnt. Und das hängt natürlich mit dem Klimawandel zusammen. Durch die Erhöhung der mittleren Temperaturen bilden die Pflanzen immer eher ihre Pollen aus und die Saison verlängert sich immer weiter. Das können wir jedes Jahr feststellen, dass also jetzt auch schon im Dezember die Patienten kommen und haben allergische Probleme und das dehnt sich immer weiter auch in den Herbst aus, weil einfach die Zeiten des Pollenfluges einfach verlängert sind.
Und wer will schon zu Weihnachten Heuschnupfen haben?
Das stimmt und es gibt aber ja auch genug Allergiker, die auch mit ganzjährigen Allergien zu tun haben. Aber auch eben durch den Klimawandel bedingt kommt es nicht nur zu einer Verlängerung dieser Pollensaison, sondern auch noch dazu, dass die Pflanzen in Stress geraten. Das heißt, die bilden auch immer mehr Pollen aus und dadurch verstärkt sich natürlich auch noch der Pollenflug. Und das Dritte ist, dass in Städten gerade die Pollen mit Feinstaub belastet sind und dadurch auch noch aggressiver auf den Allergiker einstürmen.
Was kann man denn gegen Heuschnupfen machen? Ist ja ganz wichtig. Also ich benutze ab und zu Nasenspray. Reicht mir völlig aus, aber es gibt natürlich wahrscheinlich viele Patienten, denen es nicht ausreicht.
Das Wichtigste in der Allergiebehandlung ist immer die Allergenvermeidung. Also man muss versuchen, gar nicht erst mit diesen Pollen so in Kontakt zu kommen. Und dann wäre es also ganz wichtig, dass man zum Beispiel nicht den Rasen mäht. Dafür wird man einfach als Allergiker befreit.
Aber dann kriegt man Ärger mit dem Nachbarn.
Ja, vielleicht gibt es doch noch ein Familienmitglied, was nicht allergisch ist. Dem könnte man das dann gerne überhelfen. Nee, aber Spaß beiseite, es ist wirklich so, Allergen vermeiden bedeutet auch, dass man das Allergen, das ja nun mal draußen rumfliegt, so schnell wie möglich wieder los wird. Das heißt, man sollte sich also die Haare waschen, man sollte abends möglichst eine Nasendusche benutzen, um die Pollen aus der Schleimhaut wieder rauszuwaschen. Man sollte die Sachen, die man tagsüber getragen hat, nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Das sind schon so ganz einfache Tipps, wo man das wirklich einfach die Belastung mit den Pollen herunterfahren kann. Sollte das nicht ausreichen, gibt es kortisonhaltige Nasensprays oder auch chromoglyzinhaltige Nasensprays. Die gibt es rezeptfrei in der Apotheke. Und das Zweite wäre auch, dass man Augentropfen benutzt, die auch gegen Allergien gerichtet sind. Und das Dritte wären Medikamente in Form von Tabletten, die gegen die Ausschüttung von Histamin wirken. Im schlimmsten Falle kann auch mal ein verschreibungspflichtiges Medikament notwendig werden. Das würde aber dann der Allergologe verschreiben können. Die nächste Möglichkeit einer kausalen Therapie wäre dann eine spezifische Immuntherapie. Die würde man dann im Anschluss an ein ausführliches Gespräch und eine Diagnostik mit dem Patienten besprechen können.
Das läuft dann über 3 bis 5 Jahre.
Genau. Also man hat sich heutzutage auf die 3 Jahre eigentlich so ein bisschen eingeschossen. Man macht wenig jetzt noch längere Therapien, außer jetzt bei Insektenstichallergien. Da kommt auch mal eine längere Therapie in Frage. Ansonsten macht man das über 3 Jahre und führt dem Patienten entweder über eine Spritze, die aber nur kurz unter die Haut gegeben wird, oder über eine Tablette regelmäßig sein nicht vertragenes Allergen zu, sodass das Immunsystem die Chance hat, sich doch wieder daran zu gewöhnen. Und dann kann man über eine sehr lange Zeit beschwerdefrei sein.
Dann lassen Sie uns doch jetzt mal über all die anderen Allergien sprechen, die dann noch so im Raum schweben. Und beginnen vielleicht mal mit der Hausstauballergie. Wie viele Menschen leiden denn daran?
In Deutschland geht man davon aus, dass ca. 14% der Erwachsenen von einer Hausstaubmilbenallergie betroffen sind. Man muss das nämlich ein bisschen konkretisieren. Es ist keinesfalls der Hausstaub, der uns allergisch macht, sondern die Milben.
Das heißt, in jedem Bett tummeln sich Millionen oder sogar Milliarden Tierchen?
Herr Richard, wir müssen davon ausgehen, in unserem Bett leben mehrere Millionen Milben.
Okay, und die krabbeln dann nachts in die Nase oder wie muss man sich das vorstellen?
Also man ist allergisch auf den Milbenkot. Das heißt also, die Milben wohnen eigentlich sehr gerne mit uns zusammen, die fühlen sich wohl, die essen unsere Hautschüppchen und leben deshalb gerne im Betten. Und der Mensch reagiert dann auf die Ausscheidung der Milbe, also auf den Milbenkot, das heißt Proteine, die in diesem vorhanden sind, und bildet dann, genau wie schon beim Heuschnupfen besprochen, eine Allergie vom Soforttyp aus. Das heißt, der Patient bildet dann auch Nasejucken, Augenlaufen, Fließschnupfen bis hin auch zum Husten aus.
Das ist auch maximal ekelhaft. Also ich dachte jetzt schon, da leben Millionen Hausstaubmilben. Da geht das Kopfkino an. Wenn Sie jetzt sagen, es kommt auch noch vom Kot dieser Viecher, das ist ja furchtbar. Ein furchtbarer Gedanke.
Es ist ein unangenehmer Gedanke, da stimme ich Ihnen zu. Deshalb glaube ich, ist es wirklich günstig, auch die Matratzen regelmäßig mal auszutauschen. Auch als Nicht-Allergiker kann ich mir vorstellen, dass mit der Zeit dann zu viel Tierchen in diesen Matratzen wohnen. Also man sollte es immer mal austauschen.
Wie bekomme ich das mit, dass ich eine Hausstauballergie habe, wenn ich regelmäßig niesen muss?
Die Patienten kommen meistens zu uns und berichten darüber, dass sie nächtliche Nasenatmungsbehinderung haben oder auch eben Augenjucken oder auch Nasejucken, besonders in der Nacht und am Morgen. Das ist so eine ganz typische Geschichte. Und dazu kommt es, dass die meisten Patienten besuchen uns im Herbst. Das heißt also, mit Beginn der Heizperiode setzt plötzlich ein jedes Jahr auftauchender Schnupfen ein. Und irgendwann fällt es den Patienten doch auf, dass da doch ein bisschen Methode dahinter stecken könnte. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo wir anfangen, detektivisch zu untersuchen, woran kann denn das liegen. Und man geht davon aus, dass die Milben mit Beginn der Heizperiode, und jetzt wird es wieder ein bisschen eklig, zu Abermillionen absterben und daraufhin sehr viel Allergen freigesetzt wird und deswegen die Symptome besonders so in dem frühen Herbst-Wintermonaten am stärksten sind.
Das heißt, dann ist quasi mein Bett nicht nur das Klo dieser Tierchen, sondern auch noch der Friedhof.
Auch der Friedhof.
Katastrophal.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass diese Milben natürlich sehr gerne in der Matratze leben, aber auch in allen anderen Textilien, die wir zu Hause haben. Das heißt, in jedem Kissen, in jedem Kuscheltier. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir versuchen, auch dieses Allergen, vor allem als Allergiker, zu meiden. Und dafür gibt es sehr gute Methoden. Das heißt also, die Krankenkassen bezahlen einen Überzug für die Matratze und auch für die Kissen und für die Betten. Und dann kann man schon sich davor schützen. Zum einen gelangen unsere Hautschüppchen nicht mehr zu den Milben und die können sich davon nicht mehr so gut ernähren. Und zum Zweiten kann das Allergen nicht mehr so gut zu uns dringen. Und das ist schon ein großer Vorteil.
Kann man auch die Matratze einfach besprühen mit irgendwelchen Sachen, die die Milben nicht mögen?
Das kann man machen, aber Sie sehen, das wird keinen großen Erfolg haben, da diese Millionen Milben wahrscheinlich nicht von ein bisschen Spray abzuwehren sind. Also die richtige Methode ist schon dieser Überwurf, diese Matratze einzupacken, und man kann sich allergikerfreundliche Kopfkissen zulegen. Die kann man nämlich bei über 60 Grad waschen, sollten möglichst keine natürlichen Federn drin sein, weil natürlich Milben lieben was zu essen und die essen auch gerne an diesen Federn herum. Das heißt, man sollte so ein Mikrofaser-Kopfkissen verwenden, was man auch immer mal waschen kann. Bei den Kuscheltieren wird es schon ein bisschen dramatischer. Die kann man nicht so häufig waschen. Das gibt dann Tränen zu Hause. Die kann man aber mal für 72 Stunden ins Tiefkühlfach legen. Dann sind viele Milben auch dahin. Und was man auch machen kann, man kann das in Trockner tun. Und zwar kann man das auch kalt trocknen. Milben lieben Feuchtigkeit. Und wenn man also Feuchtigkeit aus diesem Kissen oder auch aus den Kuscheltieren bringt, sind die gar nicht mehr so beliebt.
Geht es im Prinzip auch um den Staub, der sich manchmal ja auf den Möbeln niederlegt? Wenn man jetzt Staub wischt oder mit dem Staub wieder da lang geht, dann wird ja auch der Staub aufgewirbelt.
Darin können sich auch Milben befinden, aber der Hauptteil lebt schon in diesen Textilien, weil in diesem Staub, der so auf dem Tisch liegt, sind nicht so viele unsere Schuppen drin.
Deswegen eben also keine Hausstauballergie, sondern die Hausstaubmilbenallergie.
Genau. Und diese Milben sind also kleine Spinnentiere. Die haben also 8 Beinchen und die können bis zu 0,5 mm groß werden. Man könnte sie also schon unter einem einfachen Mikroskop sich anschauen.
Jetzt wird es wieder ekelhaft. Was kann man denn noch machen, außer dass man regelmäßig die Betten abzieht und vielleicht bestimmte Bezüge benutzt?
Die zweite Möglichkeit besteht darin, auch wie beim Heuschnupfen antiallergische Medikamente zu benutzen. Die sind auch schon rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Es handelt sich um Nasenspray, Augentropfen und auch um Antihistaminika, also um Tabletten, die verhindern, dass das Histamin ausgeschüttet wird. Die dritte Möglichkeit besteht in einer spezifischen Immuntherapie. Das heißt, man führt dem Patienten über einen längeren Zeitraum, 3 Jahre, wieder regelmäßig Allergen, also Milbenallergen zu, bis das Immunsystem sich daran gewöhnt hat und damit dann auch wieder eine Beschwerdefreiheit für 10 bis 12 Jahre erreicht wird.
Also das Ganze ist dann analog die Behandlung wie beim Heuschnupfen.
Genau. Es ist im Prinzip die gleiche Erkrankung, nur dass sie durch ein anderes Allergen, diesmal die Hausstaubmilbe, hervorgerufen wird.
Dann gehen wir jetzt mal von den Kleintierchen zu den größeren. Welche Tierhaarallergien gibt es denn?
Im Prinzip gibt es Allergien auf alle Tiere. Das heißt, es sind nicht nur Tiere, die Fell besitzen, es können auch Vögel sein, es können auch Reptilien sein, aber der weitaus größte Anteil der Tierallergien sind Allergien auf Tiere mit Fell, insbesondere auf Katzen, Hunde und, man weiß es vielleicht gar nicht so, auf Meerschweinchen. Die sind auch sehr allergen.
Das ist echt verrückt. Ich vertrage zum Beispiel keine Katzen, ich vertrage keine Hunde, aber ich habe 3 Meerschweinchen zu Hause und da ist gar nichts.
Dann hoffen wir, dass es so bleibt, Herr Richard. Wir haben heute viel gelernt.
Das heißt, wenn man auf ein Tier allergisch ist, muss es nicht unbedingt zwangsläufig auch mit anderen Tieren so sein.
Genau. Also die Tiere haben alle ihre eigenen Allergene und man kann durchaus auf Katzen allergisch sein und Hunde vertragen.
Ich habe gelesen, es ist partiell auch gar nicht mal das Haar des Tiers, sondern bei Katzen ist es eher der Speichel, der dem Haar anhaftet.
Genau. Die Allergene sitzen nicht auf den Haaren. Das heißt, die werden erst durch die Katze auf die Haare verteilt, weil die sich ja immer so lecken. Und das Hauptallergen der Katze sitzt in den Speicheldrüsen der Haut. Und die Katze verteilt es durch das Lecken dann auf ihr gesamtes Fellkleid. Und dann ist es im Prinzip schon auf dem Haar wieder drauf, weil es die Katze da drauf geleckt hat.
Ist es bei Hunden auch so?
Bei Hunden ist es ganz ähnlich, genau. Und es kann aber, man muss jetzt nicht unbedingt nur auf dieses Allergen allergisch sein, sondern es gibt also durchaus auch Allergien auf den Urin oder eben auch auf den Speichel.
Reicht denn im Prinzip auch die Anwesenheit von Tieren oder muss man sie auch direkt anfassen, dass es da eine Reaktion gibt?
Es ist bei Katzen sogar so, dass die Katze überhaupt nicht anwesend sein muss. Die kann sogar nie in diesem Raum gewesen sein. Man hat also in Schulgebäuden schon Katzenhaare und Katzenallergene gefunden, wo nachweislich nie eine Katze gewesen ist. Am meisten wird es durch die Katzenbesitzer verteilt, die nämlich diese Katzenhaare auch an Pullovern und Kleidungsstücken durch die Gegend tragen.
Wie wappnen sich denn Tierhaarallergiker?
Das Wichtigste ist auch hier die Allergienvermeidung. Bei jeder Allergie sollte man versuchen, mit dem Allergen nicht in Berührung zu kommen. Das heißt, wenn ich ein Tierhaarallergiker bin, so leid es mir tut, sollte man sich kein Tier zulegen.
Und man sollte keine Freunde haben, die eine Katze oder einen Hund haben dann.
Ja, aber man kann das auch, also wenn man jetzt Freunde hat, die eine Katze haben, die können sich ein bisschen auf ihren Besuch vorbereiten. Das heißt, sie sollten vorher die Wohnung schön staubsaugen, am besten nochmal frisch durchwischen, sich selber neue Sachen anziehen, wo keine Katzenhaare drauf sind. Und sie sollten auch vorher ein Antihistaminikum einnehmen, am besten schon mal am Tag vorher und dann nochmal kurz vor dem Besuch. Dann kommen sie auch, denke ich, gut durch so einen Besuch.
Dann lassen Sie uns jetzt nochmal über andere Allergien sprechen. Wie ist es denn zum Beispiel bei Nahrungsmittelallergien?
Nahrungsmittelallergien scheinen doch deutlich zuzunehmen in letzter Zeit. Man muss aber sagen, dass wenn man Umfragen macht, circa 40% der Bevölkerung davon ausgeht, eine Nahrungsmittelallergie zu haben, aber es nur 1-4% wirklich sind. Und echte Nahrungsmittelallergien zeichnen sich dadurch aus, dass ein immunologischer Vorgang in Gang gesetzt wird. Das heißt, wie auch beim Heuschnupfen, eine Allergie vom Soforttyp. Das heißt, man kann Antikörper nachweisen, auch im Blut.
Also das ist dann zum Beispiel bei Erdnüssen so, bei Meeresfrüchten?
Genau. Also häufige Nahrungsmittelallergien im Kindesalter sind zum Beispiel Allergien gegen Kuhmilch, Allergie gegen Vollei oder auch Allergie gegen Erdnüsse. Beim Erwachsenen sind es vor allem Allergien gegen Nüsse oder auch gegen Meeresfrüchte. Die weitaus häufigste Anzahl an Nahrungsmittelallergien sind Kreuzallergien. Das heißt, die Allergie entsteht dadurch, dass ein Allergiker, der eigentlich gegen Pollen oder gegen Hausstaubmilben allergisch ist, auch eine Allergie entwickelt, gegen zum Beispiel der Birkenallergiker ist zum Beispiel häufig beim Genuss von Äpfeln auch allergisch oder auch beim Genuss von Soja. Der Milbenallergiker kann auch mal eine Allergie gegen Meeresfrüchte haben.
Und Kiwis sind auch ganz gut im Rennen, habe ich gehört.
Auch Kiwis haben ein großes allergenes Potenzial.
Dann lassen Sie uns zu guter Letzt nochmal über Insektenstiche sprechen. Kann man auch gegen jeden Stich allergisch sein, also egal ob Mücke, Wespe und Co.?
Man kann auch gegen jeden Stich allergisch sein. Die häufigsten Insektenstichallergien, die allerdings gefährlich sind für den menschlichen Körper, das heißt auch eine sogenannte Anaphylaxie auslösen, das ist eine Reaktionen, wo quasi ein Kreislaufkollaps resultiert, sind allerdings durch Wespen und Bienen.
Und es ist auch so, dass man tatsächlich schon mal von einer Wespe gestochen sein konnte, aber da gab es keine Reaktion und erst beim nächsten Mal hat man dann diesen anaphylaktischen Schock.
Genau, weil auch wie wieder beim Heuschnupfen ist es so, dass es sich um eine Allergie vom Soforttyp handelt. Das heißt, beim Erstkontakt findet erstmal die Sensibilisierung statt und beim Zweitkontakt dann erst diese heftige Reaktion.
Wann sollte ich denn den Arzt aufsuchen, wenn ich Angst habe, dass ich jetzt allergisch bin, zum Beispiel gegen Wespen?
Bei einer gesteigerten Lokalreaktion, das heißt, wenn sich um den Wespen- oder Insektenstich ein größerer Huf als 10 cm ausbildet, dann sollte man doch einen Allergologen zu Rate ziehen, auch wenn zum Beispiel Kreislaufsymptome dazukommen. Das heißt, ich merke plötzlich, ich bekomme schlecht Luft oder ich kriege Herzrasen. Das ist schon eine gesteigerte Reaktion auf einen Insektenstich. Dagegen, allen Menschen tut es weh, wenn uns eine Wespe sticht und wir haben auch alle eine Rötung darum. Das ist ganz normal.
Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass man bei 50% der Menschen eine Insektenallergie nachweisen kann im Blut. Ist das richtig so?
Das ist richtig so. Das heißt, man könnte bei der Hälfte der Patienten auch eine Sensibilisierung gegen Insektengifte feststellen, ohne dass überhaupt eine Therapiekonsequenz besteht. Das heißt also, man sollte wirklich erst eine erweiterte Diagnostik machen, wenn die Reaktion auf einen Insektenstich doch übermäßig war.
Wenn Sie festgestellt haben, dass jemand richtig heftig reagiert auf Insektenstiche, zum Beispiel auf Wespen, wie sollte die Person sich dann wappnen dagegen?
Das Wichtigste ist die Allergenvermeidung. Das heißt, man sollte im Sommer möglichst nicht bunte Kleidung tragen und aussehen wie eine Blüte. Und man sollte auch keine Parfüms tragen und auch aufpassen, wenn man isst, dass man die Cola-Dose doch mit einem Deckel verschließt und auch immer schaut, dass man jetzt nicht fälschlicherweise einen Insekt verschluckt. Wenn es doch zu einem Insektenstich kommt und man ist gefährdet, auch so einen Kreislaufkollaps zu erleiden, sollte man mit einem Notfallset ausgestattet sein. Das enthält immer einen Adrenalininjektor. Das heißt, als Patient kann ich mir erstmal selber helfen. Sobald mich also eine Wespe sticht, gebe ich mir in den Oberschenkel eine Adrenalininjektion und ich sollte auch alle meine Freunde darüber aufklären, wenn ich in so eine Situation komme, dass keiner Angst hat, mir diese Spritze zu verabreichen. Dann sollte man unbedingt auch den Notarzt rufen. Das sollte immer der nächste Schritt sein, aber erstmal das Adrenalin in den Körper bekommen. Zusätzlich ist auch in diesem Notfallset immer sind auch noch antiallergische Tropfen und auch noch ein antiallergischer Saft, ein flüssiges Cortisonpräparat enthalten.
Frau Dr. Piel, vielen Dank für diese Einblicke. Ihnen alles Gute.
Vielen Dank, Herr Richard. Hat mir Spaß gemacht.
Und bei Ihnen bedanke ich mich auch fürs Zuhören. In der kommenden Folge geht es hier an dieser Stelle um das Thema Fit für den Strand. Wir sprechen über Diäten und Sommertrends. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön gesund.